Schönen guten Morgen miteinander. Freut mich, dass ich wieder hier bei euch im Bürglen sein kann. Ich habe, bevor ich gekommen bin, mal geschaut, als ich das letzte Mal hier war. Das war am 1. August im letzten Herbst. Und wahrscheinlich habe ich hier die Bundesratsrede gehalten am 1. August. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, als ich hier war. Wir haben über hebräische Schriftzeichen, glaube ich, geredet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und es geht ja überall in der Bibel um das Thema von der Wiederkunft. Und ich möchte noch kurz, bevor ich anfange mit der Predigt, mit euch ein Gebet sprechen. Himmlischer Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass wir die Möglichkeit haben, uns hier am Sabbat zu versammeln und den Sabbat mit dir zu verbringen. Und wir bitten dich auch für unsere Geschwister jetzt auf der ganzen Welt, die diese Möglichkeit nicht haben, dass du bei ihnen bist, ihnen Trost spendest und ihnen Mut und Hoffnung gibst, damit sie durchhalten auf diesen Moment, wenn du zurückkommen wirst, um uns zu erlösen. Wir bitten dich jetzt auch, dass du bei uns bist und unsere Herzen und unseren Geist öffnest, damit wir viel von dir lernen können. Herr, und wir bitten dich, uns Mut und Kraft zu geben, das Evangelium in die ganze Welt hinauszutragen. Für alles danken wir dir in Jesu heiligen Namen. Amen. Ich möchte euch am Anfang noch einen Bibelvers vorlesen. Das ist in Matthäus Kapitel 24, die Verse 29 bis 31. Und die Bibelverse, die ich euch zeige oder die ich vorlese, sind aus der Schlachterübersetzung. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Steine werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen, und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Das sind bekannte Worte, die wir sicher schon einige Male gelesen haben. Und ich möchte euch fragen, um was geht es in diesen Versen? Genau, das ist das Hauptthema in der Bibel, vom ersten Buch Mose an bis zur Offenbarung. Es geht um die Erlösung, es geht um die Wiederkunft, dass Jesus sagt, ich werde wiederkommen und diese Welt befreien. Und das ist die Hauptbotschaft, die wir an und für sich auch in der Drei-Engels-Botschaft haben, dass wir die Aufgabe haben, die Drei-Engels-Botschaft in der ganzen Welt hinauszutragen, auch in diesen schwierigen Zeiten, die wir momentan haben. Und der Grund für diese Predigt, die wir heute haben, ist eigentlich das Thema, kommt Jesus überhaupt wieder? Weil ich habe auch mit anderen gläubigen Menschen geredet, die auch nicht Adventisten sind, aber Christen sind. Und immer wieder ist dieses Thema ein Punkt, dass die Leute fragen, ja, kommt denn Jesus überhaupt wieder? Oder ist das nur so eine Idee? Oder ist das nur eine Fantasie von gewissen Kirchen? Und einige Leute, wie zum Beispiel mein Bruder, sagen zu diesem Thema, Jesus wird nicht wiederkommen. Das ist nur eine Fantasie von unserer Kirche. Jesus wird nur geistlich wiederkommen, Jesus wird nur symbolisch wiederkommen, er wird geistlich in unsere Herzen wiederkommen. Aber die Tatsache, dass er jemals so wiederkommen wird, wie er schon einmal da war, das ist unmöglich. Und das ist das Thema heute, dass wir das mal vielleicht biblisch mal ein bisschen untersuchen und herausfinden, was sagt eigentlich die Bibel zu diesem Thema? Gibt es eine wirkliche Wiederkunft von Jesus? Gibt es nur eine geistliche Wiederkunft von Jesus? Oder gibt es gar nichts? Oder wie sieht das überhaupt aus? Weil diese Worte, die wir da sehen, die müssen wir ja prüfen. Und wenn wir etwas prüfen, müssen wir mal klären, worauf unser Wissen basiert und was wir über die Bibel wissen, was wir über die Wiederkunft wissen, was wissen wir über Jesus. Weil was wir wissen ist, dass wir vor mehreren tausend Jahren wurde die Welt geschaffen. Gott hat alles perfekt gemacht. Und wir wissen, dass aber irgendein Widersacher da ist, der kommt und versucht, alles zu zerstören, was Jesus geschaffen hat. Und das ist auch die Situation, in der wir heute drin sind, weil wir wissen, wenn wir die Bibel lesen, dass Satan versucht, die ganze Schöpfung zu zerstören und er versucht, alles kaputt zu machen, was Jesus und Gott perfekt geschaffen haben. Das heißt, wenn wir die Bibel studieren, ganz vom Anfang her, dann wissen wir, dass Satan versucht, die ganze Schöpfung, was Gott geschaffen hat, alles zu sabotieren, alles kaputt zu machen, alles schlecht zu machen, was nur irgendwie möglich ist. Das heißt, auch die Tiere, die Pflanzenwelt, die Natur, nicht nur die Menschen, nicht nur den Glauben oder religiöse Menschen, sondern alles, was Gott geschaffen hat. Und das hat Satan jetzt die letzten paar tausend Jahre getan. Und umso näher wird die Endzeit kommen, umso mehr wird sich Satan fokussieren, nur noch auf die Kirche Gottes. Weil es macht ja für Satan keinen Sinn, Zeit zu verschwenden, sich um Leute zu kümmern, vor denen er weiß, die sind sowieso abgefallen. Und das ist das, was die Bibel uns lehrt, dass es am Ende der Zeit eine Zeit geben wird, wo Satan nicht mehr gegen die ganze Schöpfung, gegen die ganze Welt kämpfen wird, sondern nur noch gegen die übrigen. Und umso schlimmer, umso weiter wir dieser Zeit kommen, umso schlimmer wird dieser Angriff, dass Gott versucht, nur noch Unruhe zu stiften in der Kirche der übrigen und nur noch versucht, Schaden anzurichten, da wo der größtmögliche Schaden überhaupt möglich ist. Und Satan weiß ja, dass er nicht mehr viel Zeit hat, das steht in der Bibel. Satan weiß das, er kennt die Bibel ganz sicher in- und auswendig, weil er hat sehr, sehr lange die Gelegenheit gehabt, mit Jesus zusammen zu sein, neben dem Thron Gottes Dienst zu tun. Er ist, wir wissen, sehr intelligent, sehr gebildet und er hat einen großen Vorsprung auf uns, wenn wir nicht unter dem Schutz Gottes stehen. Was Gott geschaffen hat, ist ja eine perfekte Welt. Und diese perfekte Welt, die wurde sabotiert, die wurde kaputt gemacht und irgendwann hat Gott gesagt, ich will nicht mehr, ich werde da mir ein Ende setzen. Und dann hat er einen Prediger gesandt und dieser Prediger, wissen wir, der hat 120 Jahre gepredigt, dass Gott ein Gericht schicken wird. Dieser Prediger hieß Noah. Und er hat 120 Jahre gepredigt, wenn ihr nicht umkehrt von eurem sündigen Weg, Gott wird ein Gericht schicken. Und er hat aber eine Erlösung vorbereitet. Er hat eine Möglichkeit geschaffen, dass niemand verloren geht. Das heißt, es war eine freiwillige Entscheidung, diesem Prediger zu glauben, dass Gott ein Gericht schicken wird, um die Welt zu richten. Und die Leute haben ihn ausgelacht, weil sie gesagt haben, ja, das, was du erzählst, das ist unmöglich. Sowas hat es noch nie gegeben. Wie sollte wohl die ganze Welt unter Wasser verschwinden und du bist der Einzige, der die Wahrheit hat? Das ist unmöglich. So viel Wasser gibt es ja auf der Welt gar nicht. Es hat noch nie geregnet. Und wahrscheinlich war Noah ein Verschwörungstheoretiker. Und man hat ihn ausgelacht, man hat ihn beschimpft und man hat ihn zum Gespött gemacht vor der ganzen Welt. Aber am Ende ist diese Verschwörung wahr geworden. Gott hat dieses Gericht vollzogen. Und der Grund eigentlich, was in dieser Erlösung passiert ist, wissen wir, Gott hat eine Erlösung für Menschen bereit, die ihm vertrauen, die eine Beziehung mit ihm haben wollen. Und er hat ihnen gesagt, Noah, wenn ihr auf dieses Schiff kommt, dann werdet ihr gerettet werden. Und als Noah dieses Schiff gebaut hat und auf diese Arche ging, da war die Türe offen. Jeder konnte reinkommen, der wollte. Wisst ihr, wie lange? Eine Woche. Die Türe war offen, Noah war auf der Arche mit seiner Familie, mit vielen Tieren und er ist da geblieben. Er hätte wieder gehen können, aber er ist nicht gegangen. Er ist auf diesem Schiff geblieben, er hat Gott vertraut und gesagt, wenn Gott sagt, dieses Schiff ist der richtige Ort, wo ich sein muss, dann werde ich dieses Schiff nicht verlassen. Ganz egal, was passiert. Und es gibt auch Leute, die in unserer Zeit sind und denken, die Gemeinde ist abgefallen, wir sind alle Babylon, wir müssen die Gemeinde verlassen. Aber das ist nicht richtig. Ellen White zum Beispiel hat selber geschrieben, wenn Leute behaupten, dass unsere Kirche Babylon ist, dann wäre es besser, wenn ihr niemals in eine Kirche gekommen wärt. Das hat Ellen White selber geschrieben. Und es gibt Leute, die verlassen die Gemeinde, die gründen irgendwelche neuen Gemeinden, die gründen irgendwelche Splittergruppen und sagen, wir müssen jetzt evangelisieren. Wir müssen aus Adventisten was anderes machen, weil die sind ja Babylon. Aber Gott hat gesagt, nein, du gehst auf dieses Schiff und du bleibst da. Und Noah hat ihm gehorcht. Und irgendwann ist Jesus vom Himmel gekommen und hat diese Türe zugemacht, weil das Komische ist, Noah hat eine Türe gebaut für ein Schiff, die so groß war, dass er es nicht einmal hätte selber schließen können. Das heißt, Jesus ist selber gekommen vom Himmel, hat diese Türe versiegelt und jetzt konnte Noah nicht mehr raus. Aber die anderen konnten auch nicht mehr rein. Und es wird am Ende der Zeit auch wieder so eine Geschichte passieren, dass eine Gnadentüre geschlossen wird, die wir selber nicht schließen können. Aber wenn Jesus kommt und diese Gnadentüre schließen wird, dann wird niemand mehr zum Glauben finden. Auch wenn er es will. Auch wenn er erkennt, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe auf die falschen Personen gesetzt, ich habe den falschen Menschen geglaubt, jetzt erkenne ich, dass Jesus der wahre Erlöser ist. Er wird nicht mehr durch diese Gnadentüre gehen können, weil sie geschlossen ist. Und diejenigen, die symbolisch in dieser Arche sind, in dieser Gemeinde, wenn diese Menschen versiegelt sind und die Türe zu ist, sie können nicht mehr vom Glauben abfallen, weil es kommt diese Zeit, wo Gott sagt, derjenige, der Gutes tut, der soll weiterhin Gutes tun und derjenige, der Schlechtes tut, der soll weiterhin Schlechtes tun. Der Heilige heilige sich weiter. Aber es wird eine Zeit kommen, wo diese Gnadentüre geschlossen wird, wo wir meiner Meinung nach immer näher kommen mit großen Schritten. Und wenn diese Versiegelung passiert ist, dann werden wir keine Möglichkeit mehr haben zu evangelisieren. Wir werden keine Zeit mehr haben, unseren Glauben in der Welt hinauszubringen, weil dann wird eine Zeit kommen, die die Bibel die große Drangsal oder die Trübsalzeit nennt. Eine Zeit, die so schlimm werden wird, wie es noch nie eine gegeben hat. Eine Zeit, wo Menschen für ihren Glauben verfolgt und getötet werden, ins Gefängnis kommen und man muss sich wieder verstecken, wie zu Zeiten, wo das römische Imperium in Jerusalem regiert hat, wo sich die Menschen in Höhlen verstecken mussten oder in den Bergen, um überhaupt am Leben zu bleiben. Und wir sehen in der heutigen Zeit viele Parallelen zu der Zeit, die früher passiert sind. Wir sehen, dass eine Zeit passiert, wenn wir früher vielleicht gesagt haben, ja, das dauert noch lange, da muss noch viel passieren, aber wir sind heute in einer Zeit, wo die ganze Welt in einem System involviert ist, wo niemand mehr sagen kann, ich habe keine Ahnung, was passiert. Jedes Land auf der Welt ist involviert, jede Regierung ist involviert, jede Religion ist involviert. Wir sind heute in einer Situation drin, wo niemand mehr sagen kann, ich habe nicht gemerkt, dass hier was nicht stimmt. Jeder, der auch nur irgendwie ansatzweise einen Verstand hat, um zu sehen, was auf dieser Welt passiert, der weiß vielleicht zwar nicht, was genau passiert, warum es passiert, aber er sieht, hier stimmt irgendetwas nicht. Und wir haben momentan eine Zeit, wo unglaublich viele Menschen sich über den Glauben beschäftigen. Wenn man heute auf die Straße geht zum Bücher verteilen, dann muss man nicht mal sagen, was man verteilt, warum die Menschen die Bücher mitnehmen sollen. Die Menschen laufen auf euch zu und reißen euch die Bücher aus den Händen. Martin weiß das. Er ist auch schon bei solchen Bücherverteilaktionen dabei gewesen. Wenn man früher den ganzen Tag versucht hat, Bücher zu verteilen und am Abend kommt man nach Hause und hat 50 Bücher verteilt, dann kommt man heute nach einer halben Stunde zu Hause und alle Bücher sind weg. Wir sehen, was in China passiert, was im Iran passiert, was in Saudi-Arabien passiert. In all diesen Ländern, wo der christliche Glaube verboten ist, entstehen wie Pilze aus dem Boden geheime Kirchen, die zu Hause in Häusern stattfinden. Es hat eine geheime Umfrage gegeben im Iran und die Menschen wurden gefragt, wenn ihr freiwillig entscheiden könntet, was würdet ihr tun, welchen Glauben würdet ihr annehmen? 80% der Iraner haben gesagt, sie würden Christen werden. 80% von einem islamischen Land, das von der Regierung gezwungen wird, Muslims zu sein. In einem Land, wo 99% der Bevölkerung vom Regierung behauptet wird, dass sie muslimisch sind. Diese Menschen behaupten im Geheimen, dass sie 80% Christen sein möchten. Wenn die Bibel von einem Spätregen redet, dann kann ich euch garantieren, dass dieser Spätregen so groß wird, das könnt ihr euch in euren wildesten Träumen nicht vorstellen. In China gibt es Millionen von Menschen, die gläubige Christen geworden sind, die zu Hause in ihren Häusern Gottesdienste halten. Wenn die Polizei kommt und den Hausherrn verhaftet, dann entstehen aus diesen Gästen 4 neue Kirchen. Für jede Kirche, die geschlossen wird, kommen 2, 3 neue heraus. Und ein christlicher Missionar wurde mal gefragt, wie entscheidet ihr, wer euer Pastor wird, wenn die Polizei immer kommt und euren Pastor verhaftet und ins Gefängnis steckt? was für eine Bildung oder was für eine Ausbildung musst ihr haben? Und sie haben gesagt, sie fragen einfach diejenigen, die noch da sind, die nicht verhaftet wurden, wie viele von denen im Gefängnis waren, und dann fragen sie, welcher von euch war am längsten im Gefängnis? Und derjenige, der am längsten im Gefängnis war, das wird der neue Gemeindeleiter und Pastor. Derjenige, der am meisten für seinen Glauben gelitten hat, wird der neue Pastor. Stellt euch mal vor, wenn wir so handeln würden. Aber wir leben momentan hier in der Schweiz immer noch in einem Land, wo wir behütet sind, wo wir beschützt sind und denken, es wird alles wieder gut. Aber die Bibel sagt nicht, es wird alles wieder gut, so wie wir uns das vorstellen. Die Bibel sagt, dass jetzt eine Zeit kommt, die so wild wird, wie wir uns das nicht vorstellen können. Und es ist besser, dass wir nicht wissen, was alles passiert, weil sonst würden wir entmutigt werden. Grundsätzlich ist es wichtig zu verstehen, dass nach dieser Zeit ein Happy End passiert. Das ist ja, was die Bibel uns sagt. Die Bibel sagt uns, wenn diese Zeit kommt, es wird nur eine kurze Zeit gehen, es wird eine schlimme Zeit passieren, aber am Ende dieser Zeit werde ich kommen. Und ich werde euch befreien. Und das ist dieses Evangelium, das wir in die Welt hinaustragen müssen. Die Leute haben Angst, sie sterben in Vereinsamung, es gibt mehr Selbstmorde. Diese Statistiken sieht man nirgendwo mehr. Es gibt heute eigentlich nur noch Corona-Tote. Keine Autounfälle mehr, keine Selbstmorde mehr, keine häusliche Gewalt mehr, keine Alkoholmissbrauch, keine Drogentote mehr. Ich habe eine Bekannte, die ist mit 44 Jahren durch einen Autounfall gestorben und sie ist an Corona gestorben, obwohl ihr ganzer Kopf zerquetscht wurde. Es gibt nur noch Corona-Tote. Und das ist die Frage, warum versucht Satan hier eine Panik zu schüren? Und wir sehen, in der Vergangenheit hat Satan immer versucht, das Evangelium zu sabotieren. Mit Verfolgungen, mit Morden, mit allem Möglichen. Und Gott hat immer diese Angriffe von Satan benutzt, um das Evangelium zu verkündigen. Zum Beispiel während der Reformationszeit, im dunklen Mittelalter, wo der Papst versucht hat, den Protestantismus komplett auszulöschen. Da hat Gott die Druckerpresse erfinden lassen, hat Martin Luther berufen, hat die Bibel übersetzt, und durch diese Verfolgung ist die Bibel in die ganze Welt hinaus übersetzt worden, in Hunderten von verschiedenen Sprachen und Dialekten, und die ganze Welt kann jetzt die Bibel lesen, obwohl sie es ohne diese Verfolgung gar nicht mal vielleicht interessiert hätte. Und heute haben wir eine Zeit, wo Satan versucht, den Protestantismus wieder kaputt zu machen. Die Kirchen zu schließen, man darf nicht mehr auf der Straße über den Glauben reden, man darf nicht mehr Vorträge organisieren, man darf keine Evangelisationen mehr organisieren. Der Papst verbietet einem, dass man gegenseitig nicht mehr mit anderen religiösen Menschen über den Glauben reden darf, man soll sich nicht gegenseitig irgendwie die Mitglieder abwerben, und alles Verrückte wird gemacht, um das Evangelium zu verhindern. Und Gott benutzt diese Krise, damit die Menschen aufwachen. Damit sie aufwachen und sehen, hier stimmt was nicht. Wie komme ich aus dieser Situation wieder heraus? Und Gott zeigt hier der ganzen Welt einen Punkt auf und sagt ihnen, komm zurück zur Wahrheit. Wir haben heute im Bibelstudium studiert, was in Jerusalem passiert ist. Was in Jerusalem passiert ist zur Zeit von Jesaja, bevor sie in Gefangenschaft geführt wurden. Jerusalem, das Volk Israel, hat die Beziehung mit Gott kaputt gemacht. Sie haben es vernachlässigt, sie haben Götzendienst betrieben, sie haben das Heidentum eingeführt und sie haben sich nicht mehr an die Gebote Gottes gehalten. Und dann hat Gott Warnungen geschickt. Ich will das nicht. Kehrt um von diesem Zeug. Als es nicht passiert ist, wurde das Volk Israel in Gefangenschaft geführt und sie mussten wieder lernen. Als sie zurückkamen, 200 Jahre später oder 70 Jahre nach der Gefangenschaft, aber nach Jesaja ungefähr 200 Jahre später, wurde der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut. Und durch den Bau des Tempels in Jerusalem hat die Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel wieder angefangen zu funktionieren. Das heißt, das Volk Israel hat sich wieder dazu bekannt, ihrem Gott zu folgen. Das Heidentum haben sie aus dem Weg gelassen und sie haben wieder angefangen, seine Gebote zu befolgen. Und genau das ist, was heute das Problem ist. Genau gleich wie vor 2700 Jahren. Unsere Beziehung mit Gott ist kaputt. Und wir halten seine Gebote nicht. Und das ist genau das, was in der Offenbarung steht, was Gott wieder will. Er will die Beziehung mit uns wiederherstellen und er will, dass wir seine Gebote halten. In der Offenbarung steht, 14,12, die Übrigen sind diejenigen, die da halten, die Gebote Gottes und das Zeugnis Jesu. Und wir müssen der Welt wieder beibringen, die Beziehung mit Gott wiederherzustellen und seine Gebote zu halten. Das ist die Drei-Engels-Botschaft, die Jesaja vor 2000 Jahren, 2700 Jahren verkündigt hat. Das ist dieselbe Botschaft damals wie heute. Wir müssen die Beziehung mit Jesus wieder aufbauen und wir müssen wieder gehorsam sein und seine Gebote halten. Und das ist das, was diese Welt heute braucht. Wir haben auf der ganzen Welt, egal in welchem Land, auch wenn wir behaupten, die Schweiz ist ein christliches Land, wir haben 9 Millionen Menschen und wenn man denkt, wie viele von diesen 9 Millionen Menschen in die Kirche gehen, dann sind das nicht mal 1%. Es gibt viele Menschen, die religiös sind, die spirituell sind und die an alles Mögliche glauben, aber sie glauben nicht an Jesus Christus, sie glauben nicht an den Schöpfer der Welt, sie glauben nicht an den wahren Erlöser und sie wollen seine Gebote nicht halten. Und das ist dieses Problem, das Israel vor 2500 Jahren wieder aufgebaut hat, dass sie den Tempel gebaut haben, sie haben die Beziehung mit ihrem Gott wieder aufgebaut und sie haben seit diesem Tag nie wieder das Heidentum in ihren Glauben aufgenommen. Sie haben zwar ein Problem damit, deshalb wollten sie auch Jesus nicht annehmen, weil sie so strikte die Gesetze Moses befolgen, dass sie niemandem anderen mehr zuhören wollten. Und sie haben so strikte versucht, Gesetze punktgenau zu befolgen, dass sie den Messias nicht mehr erkennen konnten, als er vor ihren eigenen Augen gestanden ist. Und das darf uns nicht passieren. Wir müssen die Beziehung mit Gott wieder aufbauen, aber es geht nicht ohne den Messias, das geht nicht ohne die Gebote, es braucht beides. Man kann nicht einen König haben und nicht wissen, wie man ihm gehorsam sein soll, man kann nicht jemandem gehorsam sein, ohne zu wissen, wer er ist. Es braucht beides. Und das ist das, was das Judentum lernen muss und das ist das, was das Christentum lernen muss. Die Juden wollen die Gesetze Mose, aber sie wollen den Messias nicht und die Christen wollen den Messias, aber sie wollen seine Gebote nicht. Und beide sind falsch. Es braucht das Zeugnis Jesu und es braucht den Gehorsam und seine Gebote zu halten. Und das ist das, was wir wiederherstellen müssen. Das ist unsere Aufgabe, die wir nur noch wenige Jahre erfüllen können, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir nur noch wenig Zeit haben, ihnen zu zeigen, wer dieser Herr ist, wer dieser Gott ist. Und wir haben in der Drei-Engels-Botschaft ein Gericht anzukündigen, wie Noah vor 4500 Jahren. Er wurde ausgelacht. Und es spielt keine Rolle, wenn wir auf die Straße gehen und von einem Gericht erzählen und wir werden ausgelacht, dann können wir sagen, okay, Noah wurde auch ausgelacht. Matthäus 24,3 steht, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Und das ist diese Frage, die die Apostel Jesu gestellt haben, um herauszufinden, sag uns ein bisschen mehr, wir wollen wissen, wann das passiert. Und Jesus hat so geantwortet nach dem Motto, ihr müsst nicht alle Details wissen, es gibt was viel Schlimmeres. Er antwortete ihnen und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Und das ist eine wichtige Botschaft für unsere Zeit. Wir wissen, dass es passiert, wir wissen, dass die Zeit kommen wird, dass Jesus wiederkommen wird. Und Jesus hat uns eine Warnung gegeben und gesagt, wenn die Zeichen reif sind, dann werden Verführer kommen. Da werden Dinge erzählt und Geschichten erzählt und Theorien oder Wahrheiten oder was auch immer und alles wird durcheinander vermischt, dass es schwer wird herauszufinden, wer sagt jetzt noch die Wahrheit, wem kann man noch glauben, welcher Regierung kann man noch trauen. Die Bibel lehrt uns, wir können uns nur auf Gott verlassen und auf niemanden anderen. Wir wissen, dass es einen Betrüger gibt, jemand, der so tut, als ob er der Messias wäre, aber es nicht ist. Das heißt, Satan wird laut Bibel auftreten als Engel des Lichts. Er hat unglaubliche Macht, er ist sehr intelligent und laut der Bibel, wenn wir wissen, wie Satan geschaffen wurde, sehr intelligent, sehr schön, sehr schlau, er konnte Adam und Eva auch verführen, er konnte einen anderen Körper benutzen, den Körper einer Schlange, um sich zu verstecken, damit Eva und Adam nicht wussten, wer versteckt sich dahinter. Das heißt, Satan und seine Dämonen haben die Möglichkeit auch, Menschen zu benutzen, zu manipulieren, egal ob sie in Regierungen sind, in der Finanzwelt oder in Berufen oder im Militär oder wo auch immer. Satan kann Macht Einfluss nehmen auf gewisse Leute und wir wissen das auch, wenn wir zum Beispiel über das Papsttum reden, wenn die Leute sagen, der Papst ist der Antichrist. Aber der Antichrist lebt nicht seit 6000 Jahren, oder der Papst. Das ist ein Mensch, aber er ist eine Person, die diese Figur ausfüllt, bis er stirbt und dann wird der Nächste kommen. Aber das System ist immer noch dasselbe wie damals vor 4500 Jahren in Babylon. Die Person hat sich geändert. Aber Satan hat immer noch die Möglichkeit, über diese Personen Einfluss zu nehmen. Wir wissen, dass vielleicht die Medien, Internet, Zeitungen, Radio, mit SMS und allem möglichen Nachrichten bringen werden. Jetzt ist der Christus da. Jetzt müsst ihr auf einmal gläubig werden. Jetzt müsst ihr da irgendjemandem nachlaufen. Aber wie können die Auserwählten auch merken, dass gewisse Lügen erzählt werden? Weil die Bibel sagt ja, wenn wir die Bibel nicht studieren, dann, wenn es möglich wäre, würde Satan sogar die Auserwählten verführen können. Deshalb, wenn wir uns schützen wollen vor diesen Verführungen, vor diesen falschen Theorien, vor diesen Sachen, die uns irgendwo hinleiten, dann müssen wir die Bibel kennen. Und was sagt genau die Bibel, dass wir erkennen, nein, da laufe ich nicht hinterher. Da stimmt irgendetwas nicht. Und die einzige Richtschnur und die einzige Hilfe, die wir haben, ist das Wort Gottes. Wenn wir das nicht haben, dann sind wir verloren. Ellen White hat über diese Zeit geschrieben, dass am Ende der Zeit wird eine Zeit kommen, wenn die USA sich anmaßen, Gesetze zu erwirken, die den päpstlichen Sabbat oder Gottes Sabbat in irgendeine Richtung bringen. Wenn diese Gesetze erzwungen werden, dann wäre es sicherlich Zeit, nicht nur die Städte zu verlassen, sondern sie hat gesagt, es wäre auch der Punkt, wo wir uns vorbereiten müssen, auch die kleineren Ortschaften zu verlassen und irgendwo in abgelegene Regionen zu gehen, weil wir sehen, was heute in den Städten passiert. Bald sind wir so weit, dass jede Stadt brennt, dass es Protestaktionen gibt, dass gewalttätige Aktionen stattfinden, dass Häuser angezündet werden, Scheiben eingeschlagen, gestohlen und alles Mögliche wird. Autos werden angezündet und wenn man in den Medien schaut, dann ist bald jedes Wochenende irgendwo kreuz und quer auf der Welt sind mehrere Städte, die kurz und klein geschlagen werden. Und es wird schwierig sein. Ich meine, die Trübsalzeit hat noch nicht mal angefangen. Jetzt stellt euch mal vor, wenn wir sogar schon vor dieser Zeit in Städten Mühe haben zu leben und Lebensmittel zu kaufen, was passiert dann, wenn die große Trübsal überhaupt anfängt? Und das sind Zeichen der Zeit, die uns Ellen White auch gegeben hat, um zu sagen, passt auf, was ihr tut. Ihr könnt in die Städte gehen zum Evangelisieren, aber lebt nicht da. Erzieht eure Kinder nicht da, wo sie im Umfeld mit Drogen und all diesen schlechten Dingen sind. Geht hinaus aufs Land, wo ihr die Schöpfung seht, wo ihr mit der Natur Gottes arbeiten könnt und wo ihr nicht Teil seid von diesen schlechten Dingen. Und dieses Versprechen, das Jesus uns gegeben hat, das sollten wir uns anschauen. Johannes 14, Vers 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, jetzt wird's spannend, so komme ich wieder. Das ist nicht eine geistliche Wiederkunft. Er wird wiederkommen. Warum wird er wiederkommen? Um euch zu mir zu nehmen. Das ist ein Versprechen, das Gott uns hier gibt. Ich werde wiederkommen und ich will euch mitnehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das heißt, Gott kommt zu uns und er wird uns abholen, damit wir nachher da sind, wo er ist. Jetzt gehen wir mal von diesem Punkt aus, dass Jesus wiederkommt, um uns zu holen. Jetzt wird ja auch vielmal, wenn diese falschen Christusse auftreten, wird irgendwo ein Prophet auftreten, der sagt, da bin ich. Kommt mit mir. Wie wissen wir, dass dieser Prophet oder dieser Christus richtig oder falsch ist? Und das ist ein Punkt, den wir in der Bibel studieren müssen. Du wolltest was sagen? Ah, okay. Wir müssen die Bibel studieren, um zu sehen, welche Symbolik da drin beschrieben steht, um zu erkennen, das kann sein oder das ist falsch. Das kann der richtige Messias sein oder das ist der falsche Messias. Und diese Symbole müssen wir verstehen, weil es heißt, sonst wäre es auch möglich, dass die Auserwählten verführt werden können. Warum können die Auserwählten nicht verführt werden? Weil sie Gottes Wort kennen. Und weil wir erkennen werden, halt, da stimmt was nicht. Und wir sehen das heute, dass diese Sachen schon kommen, dass Gemeinden sind oder einzelne Mitglieder sind, die irgendwo was Neues auf die Beine stellen und sagen, wir sind jetzt in einer babylonischen Kirche, wir müssen sofort austreten und was Neues gründen. Gott hat gesagt, ihr bleibt auf diesem Schiff, bis die Türe versiegelt ist. Und wer dieses Schiff verlässt, er hat keine Chance auf Erlösung. Ellen White hat es uns gesagt, Walter Veit hat auch schon Vorträge darüber gemacht, wenn ihr die Vorträge kennt, von Kreta nach Malta, ist ein Vortrag, der heißt, dass ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Und als der Apostel Paulus nach Rom gebracht wurde, hat er auch zu den Leuten gesagt, wer das Schiff verlässt, der kann nicht gerettet werden. Egal wie stark der Sturm wird, ihr müsst auf diesem Schiff bleiben, sonst könnt ihr nicht gerettet werden. Und wir werden durch einen riesigen Sturm durchgehen, aber das bedeutet nicht, dass wir während diesem Sturm die Gemeinde verlassen und denken, wir können uns irgendwie selber einen Lösungsplan basteln oder irgendetwas machen. Die Gemeinde wird die letzte Gemeinde sein zur Zeit der Wiederkunft von Jesus. In welchem Zustand sie sein wird, wird schwierig sein. Weil Jesus selber hat gesagt, werde ich noch glauben finden? Er hat gesagt, es werden nicht mehr viele sein, er nennt sie nur noch die Übrigen. In der Bibel ist eine symbolische Zahl von 144.000. Aber ganz sicher wird es sein, dass die Gemeinde durch eine schlimme Zeit durch muss und dass die Leute, die am Ende der Zeit noch leben, einen starken Glauben haben. Und die werden ein wiederhergestelltes Verhältnis haben zwischen Jesus und sich selber. Und die werden seine Gebote halten. Das ist das, was die Prophezeiung sagt, das ist das, was die Bibel sagt. Und das ist das, was uns die Vergangenheit zeigt, wie es in der Bibel immer passiert ist. Offenbarung 12,17 sagt, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Das heißt, wenn wir zu dieser letzten Endzeitgemeinde gehören wollen und wenn wir evangelisieren, dann müssen wir den Menschen sagen, es gibt nur diese Möglichkeit. Es gibt nur diese eine Arche. Und wenn du da nicht mitmachst, wenn deine Beziehung mit Jesus nicht funktioniert und wenn du nicht gehorsam sein willst, dann wird das schwierig. Nicht nur schwierig, es wird unmöglich. Diejenigen, die Gott nicht gehorcht haben, sind nicht auf die Arche gegangen und diejenigen, die den Willen Gottes nicht getan haben, sind nicht auf die Arche gegangen, die haben Noah nicht geglaubt. Und wenn Jesus diese Türe versiegelt und sie erkennen später, ja, hätte ich doch nur. Wäre ja so einfach gewesen. Dann wird es zu spät sein. Apostelgeschichte 17,11 sagt, was Paulus geschrieben hat über die Thessaloniker und über die Korinther. Und er sagt, und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Die Korinther haben das getan. Die Gemeinde in Thessalonik war da ein bisschen abtrünniger und haben alles Mögliche durcheinander gemischt. Aber die Gemeinde in Korinth war sehr gut und die haben jeden Tag die Bibel studiert, um wirklich herauszufinden, stimmt das? Ist das wirklich so? Wird das wirklich so passieren? Und das ist für uns geschrieben. Weil wenn wir in dieser Zeit die Bibel nicht studieren und uns nicht zu 100% an das Wort Gottes halten, dann werden wir diesen Sturm nicht überleben. Im 1. Korinther schreibt Paulus, darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finsteren Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird, und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Also wir sind nicht Richter in unserer Zeit, dass wir auf die Menschen zeigen mit dem Finger und sagen, du machst hier etwas falsch und du bist schlecht und du bist nicht gut genug. Das ist nicht unsere Aufgabe. Gott hat gesagt, die Rache ist mein, spricht der Herr. Wir sollen nicht über andere Menschen richten. Unsere Aufgabe ist die Drei-Engels-Botschaft. Und die Drei-Engels-Botschaft sagt, wir sollen das Evangelium von der Erlösung von Jesus Christus in der ganzen Welt verkündigen. Und nicht mit den Fingern drauf zeigen und sagen, du nicht, du nicht, du nicht, du bist nicht hübsch genug, du bist nicht schlau genug, du bist da zu wenig gut. Nein, unsere Aufgabe ist, den Menschen das Evangelium zu verkünden und sie zu warnen. Nehmt nicht diese falsche Anbetung an und das Mahlzeichen des Tieres. Weil beim Mahlzeichen des Tieres geht es um Anbetung. Da geht es darum, bist du bereit, den richtigen Gott anzubeten oder den falschen? Und das war in der Vergangenheit so und das wird auch in der Zukunft so sein. Satan hat Jesus in der Wüste verführt. Und Satan hat Adam und Eva die ganze Macht über die Welt weggenommen, die sie eigentlich ausführen sollen. Und er hat zu Jesus gesagt, geh vor mir auf die Knie. Siehst du diese schönen Länder auf der ganzen Welt, all das ganze schöne Zeug? Du kannst alles wieder haben. Alles, was du tun musst, ist was? Geh auf die Knie und bete mich an. Und wir sind heute in dieser Situation, wo wir alles verlieren. Man nimmt uns unseren Arbeitsplatz weg, man nimmt uns unser Bankkonto weg, sperrt uns unsere Kreditkarten, unser Handy, unser Internet, unsere Wohnung, was auch immer. Und am Schluss kommt irgendjemand in Rom und wird sagen, du kriegst alles zurück. Du kannst alles haben, was du willst. Du kannst dein Handy wieder haben, deinen Arbeitsplatz, dein Auto, deine Ferien. Alles, was du tun musst, ist, geh auf die Knie und bete mich an. Und dann kannst du dein Leben wieder zurückhaben. Warum steht in der Bibel geschrieben, dass die Übrigen eine schlimme Zeit durchmachen müssen? Weil sie nicht auf die Knie gehen wie Daniel und seine Freunde in Babylon. Weil sie sagen, nein, ich bete dieses Ding nicht an. Wie auch immer schön diese Geschichte klingt. Es war ein schönes Leben, das ich hatte, aber ich will es nicht zurück. Ich bin bereit, alles loszulassen, alles zu verlieren, aber ich werde nicht diesen falschen Propheten anbeten. Und viele Menschen werden ihren Glauben verlieren, das wissen wir auch, weil sie auf ihre eigene Sache sich vertrauen, weil sie ihr eigenes Leben zurückhaben wollen, weil sie den Luxus wieder zurückhaben wollen. Die sogenannte Freiheit wollen sie zurückhaben. Und sie sind bereit, ihren Glauben zu verraten, damit sie wieder ein normales Leben haben können. Und das ist tragisch. Das war dasselbe zur Zeit Noah. Was sollen wir in diesem Schiff drin? Was sollen wir mit dir auf dem Meer rumkurbeln, wenn es wirklich so ist? Da feiern wir doch lieber. Was hat das Volk Israel in der Wüste gesagt, als es wieder störrisch wurde? Bring uns wieder zurück nach Ägypten. Wir wollen zurück an die Fleischtöpfe Ägyptens. Die Wüste war nicht gut genug für sie. Und sie sind vom Glauben abgefallen, weil sie wieder an ihr altes Leben zurück... Ach, war das nicht schön in Ägypten? Partys feiern, schönes, gutes Essen. Wir haben ein Haus gehabt, es ist uns gut gegangen. Sind die Leute gerettet worden? Die Bibel sagt, nein, wurden alle getötet an einem Tag. Und das ist die Gefahr, wo wir drin laufen, wenn wir uns auf die falschen Sachen fokussieren und denken, mein Leben ist mir wichtiger als das ewige Leben. Ein paar Jahre, noch mein schönes Auto fahren, meine schöne Wohnung, meinen Beruf, meine Karriere, kann ich doch nicht alles aufgeben. Was sollen denn die Nachbarn von mir denken? Dann mache ich lieber mit. Und das ist kurzfristiges Denken, weil Gott verspricht uns ein Leben in Ewigkeit. Was sind da diese mickrigen paar Jährchen gegenüber der Ewigkeit? Ein paar Jahre leiden, weil die Bibel sagt, wer Jesus nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Das ist kein Freipass. Das ewige Leben bekommt man nicht umsonst. Aber Ellen White hat geschrieben, als sie in dieser Vision war, wo sie im Himmel war, hat sie gesagt, das Leben war billig genug. Also diese Prüfung, die sie durchmachen musste, am Ende, wenn sie sah, was Gott für uns bereitet hat, hat sie gesagt, das ist nichts. Das war billig genug. Wir denken, das ist eine Katastrophe, wenn wir persönliche Probleme bekommen und persönliche Einschränkungen, die jetzt noch nicht da sind, hier bei uns. Aber es gibt Länder, die ich vorher erwähnt habe, wo kommunistische Regierungen sind, wo Diktatoren sind. Da werden Menschen für ihren Glauben getötet, verprügelt, gefoltert, ins Gefängnis gesteckt. Familien werden getrennt, die Kinder werden einem weggenommen, damit sie ja nicht in einer christlichen Familie aufwachsen, damit sie manipuliert werden können. Aber Gott sagt, wenn er wiederkommt, dann wird er uns wieder vereinigen. Auch wenn euch die Kinder weggenommen werden, wenn das, wer weiß, vielleicht sogar hier in der Schweiz passieren wird, dass sie sagen, ihr seid fanatische Christen, man muss euch eure Kinder wegnehmen. Das wird vielleicht passieren. Matthäus 24, 39 sind diese Verse, die wir gelesen haben, bis 31. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, vom einen Ende des Himmels bis zum anderen. Und diese Wiederkunft, die wird ein riesiges Ereignis werden. Das wird nicht einfach ein Ereignis, das still und heimlich passiert, wo niemand was davon erfährt, weil es gibt verschiedene Religionen. Es gibt Religionen, die leben im Futurismus, andere im Präterismus. Die einen sagen, das geht noch tausende Jahre, bevor Jesus wiederkommt, und die anderen sagen, es ist schon passiert. Es ist schon vorbei. Wir haben jetzt schon anscheinend das tausendjährige Friedensreich auf der Welt und viele Leute sind schon entrückt im Himmel und wir müssen jetzt durch diese tausendjährige Trübsalzeit auf der Erde und die anderen sagen, es hat noch nicht mal angefangen. Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, es wird ein sichtbares Kommen sein. Das heißt, Jesus wird nicht nur geistlich kommen, sondern wir werden ihn sehen. Haben wir Jesus gesehen in der Vergangenheit? Zurückkommen? Nein. In der Vergangenheit gibt es nur Theologien, die sagen, es gab eine geheime Wiederkunft oder eine geheime Entrückung. Aber gesehen hat ihn niemand. Also kann das nichts Biblisches sein. Im 1. Thessaloniker 3,13 steht, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Was wird das für ein Ereignis sein, wenn alle Heiligen des Himmels, die ganzen Engel, mit Jesus auf die Erde kommen? Stellt euch mal vor, als Jesus in der Grabkammer war, als er gekreuzigt wurde, da kam am nächsten Morgen ein Engel. Und was ist passiert? Eine ganze Legion Soldaten ist wie tot umgefallen. Wegen einem einzigen Engel. Dieser Tag wird der Tag sein, wo der Himmel leer sein wird, weil alle Engel unterwegs sind zur Erde, um uns abzuholen. Stellt euch mal dieses Ereignis vor, was da passieren wird. Und so ein Ereignis, sagt man, das kann man nicht sehen. Jesus kommt mit einer unglaublichen Schar von Engeln und ein Engel hat schon eine riesige Erscheinung. Jetzt stellt euch mal vor, die Erscheinung von Jesus selber und dieser Milliarden von Engeln, die er mitbringen wird. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Wie kann Jesus nur geistlich wiederkommen, wenn die Erscheinung seiner Wiederkunft dieses babylonische System kaputt macht? Es ist unmöglich. Es kann keine geistliche Rückkehr von Jesus sein. Es muss eine sichtbare, physische Rückkehr sein, dass Jesus wiederkommt. Sonst sind diese Sachen nicht möglich. Im 1. Thessaloniker 4,16-17, wenn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Da sind viele Sachen drin, die passieren müssen, die man nicht übertreffen kann oder die man nicht schönreden kann oder die man nicht ändern kann, um zu sagen, das stimmt oder das stimmt nicht oder das ist nur geistlich oder so. Wir sagen auch, wir kennen den Zeitpunkt nicht, wenn Jesus wiederkommen wird auf die Erde, weder den Tag noch die Stunde. Aber die Bibel sagt uns genau die Sekunde. Es wird genau sein, wenn die Posaune Gottes erschallt. Fragt mich jetzt nicht, wann das sein wird. Aber es wird genau in der Sekunde sein. Wir werden nicht wissen, wann der Tag und die Stunde sein wird, aber wir werden die Zeichen und der Zeit erkennen. Weil Jesus hat seinen Jüngern ein Beispiel gegeben von den Früchten am Baum und gesagt, wenn ihr seht, dass die Früchte reif zur Ernte sind, dann werdet ihr etwa erkennen, wann diese Zeit kommen müsste. Das heißt, wir werden die Zeichen erkennen, ohne den Tag und die Stunde zu kennen. Was hier passieren wird, ist, es werden die Toten auferstehen. Und Satan kann das auch simulieren. Satan kann mit seinen Dämonen simulieren, dass eure eigenen Verwandten auferstehen. Und sie werden da vielleicht wie in Hollywood irgendwie mit Zombies rumlaufen. Wer weiß, vielleicht wird Satan das tun. Vielleicht wird Satan das tun und zeigen, seht ihr, ich bin der wahre Messias, seht ihr, die Toten da rumlaufen. Aber werden das unsere Verwandten sein, die da rumlaufen? Nein. Warum nicht? Wenn die Toten auferstehen, wie werden die aussehen? Sie werden sein wie die Engel im Himmel. sie werden nicht in diesem kaputten Körper auferstehen, den wir einmal hatten, mit Gebrechen, mit Krankheiten und allem. Wir werden in einem himmlischen Körper dastehen. Und Satan kann alles Mögliche simulieren, aber was Satan nicht tun kann, Satan kann nicht Leben geben. Satan kann nicht Leben erschaffen. Satan kann nur zerstören, aber er kann nicht schaffen. Das heißt, wenn diese Menschen aus den Toten auferstehen und wir sehen sie genauso, wie sie gestorben sind, dann würde ich sagen, das ist nicht der himmlische Körper, mit dem ich in Ewigkeit leben will. Mit Rheuma, mit Gebrechen und allem Möglichen. Und was wir weiter sehen, wir werden dem Herrn entgegengehen, seht ihr, in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Das heißt, wenn auf dieser Welt ein Messias auftreten wird, der die schönsten Predigen halten wird, die ihr jemals gehört habt, dann ist es nicht Jesus. Warum nicht? Jesus wird den Boden dieser Erde nicht berühren. Diese Erde ist voller Sünde und Jesus hat kein Interesse, Gemeinschaft mit der Sünde zu haben. Er wird uns zuerst wie in der Arche wegnehmen und dann wird es eine Reinigung geben, nicht mehr mit Wasser. Eine richtige Reinigung, die alles entfernt, ist Feuer. Nach einem großen Feuer bleibt keine Bakterie mehr übrig. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt und er steht anscheinend auf der Erde und predigt da irgendetwas herum, dann, wie es die Bibel sagt, geht nicht mal in die Kammern, schaut euch nicht mal um, das kann nicht Jesus sein. Er ist auf der Erde. Fehler. Passt nicht. Weil er sagt, wir werden entrückt werden zu ihm in die Luft. Wir werden ihn sehen, aber er wird nicht auf diese Erde kommen. Die Toten in Christus werden auferweckt werden, denn wir sind nicht kluger, sondern den Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Das heißt, wenn diese Wiederkunft nicht stimmen würde, dann hätte unser ganzer Glaube ein Problem. Im 1. Korinther 15, 12 bis 19 steht, Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat. Wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden, denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Also Paulus schreibt hier zwar 3-4 Mal ein bisschen umständlich dieselben 2-3 Dinge, aber eines ist ganz klar, was das zeigt. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist niemand auferstanden und unser Glaube ist komplett sinnlos und wertlos. Und dann stimmen auch diese Geschichten nicht, dass Mose zum Beispiel auferstanden ist und im Himmel ist. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, wie hätte er Mose auferwecken können, dass Mose jetzt im Himmel ist? Und dass ihn sogar die Apostel auf dem Verklärungsberg gesehen haben. Wie ist das möglich? Wenn es keine Auferstehung gibt. Wenn das nur geistlicher Natur ist, ist es unmöglich. Das heißt, das ganze Evangelium macht ohne die Auferstehung überhaupt keinen Sinn. Was wir auch wissen von der Bibel, ist, dass Jesus am Anfang der Apostelgeschichte steht das, mit etwa 500 seiner Jüngern geredet hat und Jesus wurde aufgehoben in den Himmel. Apostelgeschichte 1, 10 bis 11. Und als sie verwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe, da standen 2 Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der euch den Weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Also, welcher Jesus kommt wieder? Dieser Jesus. Es gibt andere Religionen, die verkündigen auch eine Wiederkunft. Aber bei dieser Wiederkunft, da kommt nicht dieser Jesus wieder. Der Jesus, den in anderen Religionen verkündet wird, zum Beispiel, der kommt nur für eine bestimmte Gruppe Menschen. Das ist nicht dieser Jesus, der kommen wird. Und da müssen wir aufpassen. Es kommen andere Messiasse, es kommen andere Verführer. Aber ich warte nicht auf irgendeinen Messias, ich warte auf dieser Jesus. Aus irgendeinem Grund steht das so deutlich geschrieben. Weil es gibt Leute, die behaupten, nur wir werden entrückt. Die anderen müssen auf der Erde bleiben, aber wir können in den Himmel. Das ist nicht richtig. Weil die Bibel sagt uns, Johannes 3,16, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Und mit jeder ist wer gemeint? Jeder. Jeder, der die Beziehung hat mit Gott, die funktioniert und seine Gebote hält. Und nicht ein Jesus, der sagt, ich komme nur, wenn du den richtigen Pass hast, wenn du die richtige Haarfarbe hast, wenn du die richtige Hautfarbe hast. Mit dem Jesus will ich nichts zu tun haben. Ich brauche keinen rassistischen Jesus, der als Beispiel nur kommt, um Juden zu erlösen oder nur um Afrikaner zu erlösen. Nein, dieser Jesus, der kommen wird, der kommt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Und er wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr habt in den Himmel auffahren sehen. Das heißt, die Apostel haben jetzt beobachtet, wie Jesus in den Himmel aufgefahren wurde. Wieso soll er jetzt in einer anderen Weise wiederkommen, nur geistlich? Wenn die Bibel ganz klar sagt, er wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie er gegangen ist. Das kann nicht ein geistliches Wiederkommen sein. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Also auch dieses Wort Erscheinung ist nicht nötig, wenn Jesus nur geistlich wiederkommen würde. Es muss eine physische, sichtbare Wiederkunft sein. Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachen sehen wird. Wie viele werden das sein? Die Hälfte von wenig. Eine kleine Schar. Ja. Wie viele von den 10 Jungfrauen sind eingeschlafen? Alle. Alle sind eingeschlafen. Alle sind eingeschlafen, aber 5 Jungfrauen haben Öl in ihren Lampen gehabt. Die hatten den Heiligen Geist, die anderen nicht. Die mussten zuerst nochmal ihren Glauben korrigieren gehen. Und als sie dann gekommen sind, diese sogenannte zweite Chance, da war die Tür zu. Und als sie geklopft haben, hat es geheißen, was? Weicht von mir, ich habe euch nie gekannt. Alle Kirchen sind eingeschlafen, alle sind zu Laodicea geworden, aber wenigstens haben einige, die müde geworden sind, wie die Apostel im Garten Gethsemane, die auch eingeschlafen sind, den richtigen Geist bei sich. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben hat. Und das ist unsere Aufgabe, das ist das Evangelium, das wir verkündigen müssen. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Egal wie schlimm die Zeiten jetzt sind, also momentan denken wir, oh, das ist ja furchtbar, so einen Blödsinn haben wir noch nie durchgemacht. Wieso können wir nicht in ein Restaurant gehen und uns da treffen? Wieso dürfen wir uns nicht unter normalen Umständen in einer Kirche treffen? Wieso dürfen wir zu Hause keine Hauskreise mehr haben? Oder wieso dürfen wir dieses oder jenes nicht? Und eigentlich jammern wir auf einem hohen Niveau. Weil in anderen Ländern wird man nur schon getötet, wenn man auf der Straße sagt, ich glaube an Jesus Christus. In der Schweiz sind wir noch lange nicht so weit. Wer weiß, wie lange es dauert, bis die Gesetze hier uns unsere Religion verbieten, uns unseren Glauben verbieten und wie wir dann weitermachen. Aber grundsätzlich ist es wichtig, dass wir uns jetzt schon damit vorbereiten, wie leben Christen in Ländern, wo starke Verfolgung herrscht. Und wir können lernen von diesen Menschen, damit wir uns zu Hause organisieren, privat organisieren, weil es wird der Tag kommen, da werden uns unsere Kirchen weggenommen, da werden uns unsere schönen Annehmlichkeiten des Lebens weggenommen und dann haben wir keine andere Möglichkeit mehr, als wie die Apostel zur Zeit in der Verfolgung in Jerusalem oder zur Zeit der Verfolgung in Rom, wie sie da in Katakomben gelegt haben, sich irgendwo in der Natur zu treffen, irgendwo im Wald, irgendwo in den Bergen, irgendwo im geheimen Keller irgendwo. Aber die Zeit wird kommen, dass wir nicht mehr die Möglichkeit haben, in unseren Kirchen Gottesdienste zu feiern, weil es passt nicht mehr in dieses System. Wir brauchen ein weltweites System, dieses System dieser Hure Babylon. Wir wissen von der Bibel, dass diese Hure Babylon viele, viele, viele Dutzende Töchter hat, verschiedene Tochterkirchen, die zusammengefasst sind in einer Ökumene und die alle den Willen dieser Mutterkirche tun. Und wer da nicht mitmacht, der wird ein Problem bekommen, weil das ist nicht mehr systemkonform. Und egal wie dieses System genannt wird, ob jetzt dieses System, das wir heute haben, weitergeführt wird, noch verschärft wird, noch geändert wird, Fakt ist, Satan hat diese Welt im Griff. Und er wird diesen Griff, diesen Würgegriff nicht mehr loslassen. Satan hat nicht 6000 Jahre gewartet, um uns zu erwürgen und jetzt, wo er uns in diesem Würgegriff hat, jetzt sagt er noch einmal, okay, ich gebe euch nochmal 6000 Jahre. Nein, das ist vorbei. Satan wird diesen Würgegriff immer enger und immer enger und immer enger ziehen. Und in dieser Zeit, die jetzt auf uns zukommt, müssen wir uns darauf konzentrieren, dass wir Frieden haben in unseren Kirchen. Weil das ist genau das, was Satan will. Er will unsere Kirchen zerstören, er will unsere Familien kaputt machen. Und dieses Thema, das wir heute haben, ist so aktuell, dass wir Streit haben in jeder Kirche, in jedem Haushalt, in jeder Firma, egal wo wir hingehen. Und das ist der Wille Satans. Er will uns trennen, er will uns entzweien und er will unsere Beziehung mit Gott kaputt machen. Und wenn wir dieses Thema, das wir heute haben, aktuell zum Hauptthema machen, dann verlieren wir diesen Glauben. Dann verlieren wir diesen Glauben, dass wir uns auf Jesus fokussieren und uns mit dummen Sachen abgeben, miteinander streiten über Nichtigkeiten, die nicht wichtig sind, und wir verlieren aus unserem Fokus, wer wirklich am Kreuz für uns gestorben ist. Ich möchte mich bedanken und wünsche euch allen einen schönen Sabbat. Amen.